Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety-Culture-Experts für dein Unternehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute Dr. Stefan Poppelreuter zu Gast im Podcast und zwar auch schon zum zweiten Mal. Und ich freue mich, dass wir auch in dieser Runde wieder gemeinsam diesen Podcast aufnehmen. Hallo und herzlichen Dank.
Ich freue mich auch. Hallo Frau Ganske, hallo.
Im ersten Podcast haben wir zum Thema Flow. Was ist Flow und welchen Einfluss hat es auch auf die Arbeitswelt und auf die Arbeitssicherheit gesprochen? Und aus diesem Podcast ist sehr deutlich geworden, dass Ihr Herzensthema aber nicht das Flow-Konzept ist, sondern das Thema Arbeitssucht, Workaholics. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt das nochmal zu einem Thema machen. Wir hatten gerade im Vorgespräch nämlich auch schon mal gesagt, Sie hatten darauf hingewiesen, dass das nochmal eine ganz neue Relevanz jetzt auch in der aktuellen Zeit hat. Und da gehen wir gleich mal drauf ein. Vielleicht stellen Sie sich einfach noch mal kurz vor für den einen oder anderen Hörer, der jetzt die erste Podcast-Folge nicht gehört hat. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Was machen Sie?
Genau. Stefan Poppelreuter ist mein Name, Jahrgang 1964, das heißt jetzt 56 Jahre alt. Ich habe Psychologie und im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Bonn studiert, von 1984 bis 1990 und bin von 1991 an bis 2001 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Psychologischen Institut der Universität Bonn tätig gewesen, in dem Bereich Arbeit und Gesundheit zum einen und dem Feld Führung und Führungspsychologie zum anderen in Forschung und Lehre. Und habe dort auch 1996 meine Dissertation eingereicht, die sich mit dem Thema Arbeitssucht beschäftigt hat, war eine der allerersten empirischen Arbeiten zu dem Thema im deutschsprachigen Raum. Und seit 2001 arbeite ich im Bereich Personal- und Managementberatung für die TÜV Rheinland Akademie GmbH. Wir sitzen in Bonn und haben hier ein kleines Team von Wirtschafts- und Organisationspsychologinnen und Psychologen und bearbeiten sämtliche Themen, die von psychologischer Seite her unterstützt werden können im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Und wir machen sehr viel Befragungen, Mitarbeiterbefragungen, Führungskräftefeedbacks, Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung am Arbeitsplatz und solche Geschichten. Ja, und die Workaholics beschäftigen mich quasi seit Anfang der 90er Jahre. Das heißt, fast 30 Jahre beschäftige ich mich mit diesem Thema.
Fast 30 Jahre, da muss man sich ja als erstes einmal die Frage stellen, hat sich das über die Zeit verändert?
Ja, natürlich hat sich das verändert. Also der Ausgangspunkt war, dass ich mich schon von jeher mehr mit dem Thema stoffgebundene Abhängigkeiten beschäftigt habe. Ich habe nämlich direkt nach meinem Studium auch gearbeitet im verkehrseignungsdiagnostischen Bereich.
Stoffgebundene Abhängigkeit bedeutet Drogen, ne?
Drogen, Alkohol, Drogen, Nikotin, genau. Mhm. Und in meiner Tätigkeit als Verkehrseignungsdiagnostiker ging es häufig um die Frage, ob Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer, die unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr aufgefallen waren, Fahrerlaubnis zurückerhalten dürfen oder nicht. Und dann kam irgendwann auch mal das Thema stoffungebundene Süchte auf. Also vor allen Dingen war das damals schon Spielsucht und Kaufsucht. Und irgendwann eines Tages, als ich auf der Suche nach einem Dissertationsthema war, weil ich mit dem aktuellen nicht besonders zufrieden war, stieß ich auf einen Artikel aus dem Jahr 1979 von Gerhard Menzel, Dr. Gerhard Menzel, damals ärztlicher Direktor der Hartwaldklinik 2 in Bad Zwesten, der zu dem Thema Arbeitssucht was geschrieben hat. Und das hat sofort meine Aufmerksamkeit geweckt. Und einmal mehr war ich ein lebendes Beispiel für die Bestätigung der These, dass die Arbeit einer Dissertation nicht vom Promoventen selber gefunden wird, sondern das Thema findet den Promoventen. So war es zumindest bei mir. Und das hat mich so angesprochen, dieses Thema, dass ich dachte, boah, das ist interessant und damit möchte ich mich beschäftigen. Und habe dann recherchiert und festgestellt, es gibt dazu im deutschsprachigen Raum nichts Empirisches. Und es gibt auch im englischsprachigen Raum relativ wenig empirische Arbeiten. Und wenn, waren es häufig Arbeiten, die eher die positiven Seiten des Vielarbeitens beleuchtet haben. Und damals von der Suchtperspektive her kommend, war es für mich noch vor allen Dingen erstmal an der Zeit zu fokussieren, was ist eigentlich an exzessivem Vielarbeiten schlecht oder was kann daran schlecht sein? Ja. Vor allen Dingen, weil das ja ein Stück weit kontra der allgemeinen Arbeitskultur und des Arbeitsethos in unserer Leistungsgesellschaft auch war und auch immer noch ist. Und wenn Sie nach Veränderungen fragen, dann muss ich sagen, im Laufe dieser fast 30 Jahre hat sich mein Blick darauf schon verändert. Unter anderem auch, weil ich erkannt habe, dass nicht jedes Vielarbeiten schon ein süchtiges Arbeiten ist, dass die Bedeutung von Arbeit im menschlichen Dasein weit über das hinausreicht, was viele sagen, als das ist mein Job oder so etwas. Und dass man das sehr differenziert betrachten muss einerseits. Und es auf der anderen Seite aber faktisch auch so ist, dass es Menschen gibt, die tatsächlich sich so mit ihrer Arbeit eingelassen haben, dass sie da nicht mehr über die Kontrolle verfügen. Und Kontrollverlust ist eines der zentralen Merkmale für eine Abhängigkeit im stoffgebundenen Bereich. Ja? Kontrollverlust und Abstinenzunfähigkeit, das sind die beiden zentralen Kriterien. Ja. Und das können Sie bei Workaholics halt eben auch feststellen. Die arbeiten mehr, als sie eigentlich wollen und als ihnen gut tut. Sie arbeiten auch in Situationen, wo sie nicht arbeiten sollten oder arbeiten können, zum Beispiel, wenn sie krank sind. Und sie sind mehr und mehr nicht mehr in der Lage, auf die Arbeit zu verzichten. Und was Menzel damals in diesem 1979er Artikel schon geschrieben hat, es kommt dann so zu Phänomenen, die wir eigentlich beispielsweise auch bei Alkoholabhängigen kennen. Also heimliches Arbeiten, ja, ich verstecke, dass ich eigentlich arbeite, oder auch ein ständiges Denken an das Arbeiten und sobald ich mich unbeobachtet fühle, arbeite ich auch wieder und das kennen wir von Alkoholabhängigen zum Teil ja auch, ne, dass heimlich getrunken wird, dass immer dafür gesorgt wird, dass genügend Stoff da ist und da gibt es eine ganze Reihe von schönen Parallelitäten. Wohl denn will ich direkt betonen, Arbeitssucht ist nicht dasselbe wie Alkoholismus, nur halt mit Arbeit, sondern Arbeit hat aufgrund ihrer Struktur und aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz und Einbettung auch nochmal andere Komponenten und andere Variablen aufzuweisen, auch im Hinblick auf süchtiges Arbeiten als Alkohol.
Ja, ich habe, Sie haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Ich habe in Vorbereitung auf unseren Termin einen Spiegelartikel gelesen, der mit dem Titel Der Alkoholiker wird in die Entzugsklinik geschickt und der Workaholic wird befördert. Beschreibt das immer noch den aktuellen Stand und ist das denn auch noch so, dass das in Deutschland tatsächlich, also wie präsent ist dieses Phänomen Arbeitssüchtige gegenüber vielleicht auch, Alkoholkranken?
Ja, also das sind mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Also das Erste ist, es ist nicht mehr so, dass der Workaholic unbedingt befördert wird. Ja, also es geht nicht mehr unbedingt nur ums viele Arbeiten, sondern heute ist das Gebot der Stunde eigentlich das sogenannte smarte Arbeiten. Ja, das heißt also, die Anforderungen, auch die Erwartungen, die Menschen an ihre Arbeitswelt haben, aber auch an ihr sonstiges Leben haben, haben sich schon verändert. Wir kennen diese ganzen Titel von der Generation Y und der Generation X und so weiter. Ja, da spielen Werte. Und Work-Life-Balance, klar, ein ganz wichtiges Buzzword in dem Zusammenhang auch. Das spielt heutzutage schon eine Rolle. Und es war noch nie so, dass Fleiß alleine oder viel Arbeit alleine ein Garant dafür war, dass man befördert wird. Ja, also im Gegenteil, häufig war es auch so, dass derjenige, der dann ganz, ganz viel gemacht hat, unter anderem auch körperliche oder psychische Probleme entwickelt hat oder auch mit dem Team angeeckt ist oder auch Kulturen, die das gefördert haben, also so Inner Circle, Workaholics und so, letztlich zu Situationen geführt haben, die man heute am Arbeitsplatz eigentlich so nicht mehr haben will. Ja, das Teamarbeiten ist heute viel, viel wichtiger, als es früher noch war. Die Variabilität des Arbeitsprozesses, also wo man arbeitet, wie man arbeitet, mit wem man auch zusammenarbeitet, führt schon dazu, dass wir andere Rahmenbedingungen haben als vor 30 oder auch 40 Jahren. Und die Bedeutung der Arbeit in unserer Gesellschaft, gerade in der postmodernen Gesellschaft, hat sich schon nochmal gewandelt. Insofern würde ich das nicht so ohne weiteres sagen, der Alkoholiker kommt in die Entzugsklinik und der Workaholic wird befördert. Wir haben eine stärkere Sensibilität für dieses Thema und für dieses
Problem. Das ist über die Jahre schon größer geworden, oder? Also auch stelle ich mir vor, dass die Akzeptanz für Workaholics in den Unternehmen auch eher ein Stück weit weniger wird, als das vielleicht vor 30 Jahren noch war.
Ja, das ist eine ganz schöne Parallelität zum Thema Alkohol, ja. Früher, sagen wir vor 30 Jahren, war es weiter verbreitet ein Merkmal von Männlichkeit, beispielsweise, wenn man eine hohe Alkoholverträglichkeit besaß. Mhm. Ja, also wer viel trinken konnte, der hatte auch einen bestimmten Status. Das gibt's auch heute noch. Also ich will das gar nicht abtun. Aber die Sensibilität dafür hat schon zugenommen, ja, dass man dann auch eher mal kritischer guckt und denkt, boah, das ist schon eine Menge, was der da säuft. Und das ist beim Arbeiten genauso. Ja, früher war es ja auch so, das Arbeitsethos war fleißig sein, ja, das Arbeitsethos war produktiv sein auch, wobei wir uns da auch nicht in die Tasche lügen sollten. Ja, das war früher viel weniger effizient, was gearbeitet wurde, als heute. Das hat was mit technologischer Entwicklung zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir durch Systeme, die wir aufgebaut haben, stärkere Kontrolle ausüben, schneller auch arbeiten, weil wir vernetzter arbeiten. Wir arbeiten viel globaler. Ja,
früher, wir könnten eigentlich weniger arbeiten, ne, als vor 30 Jahren.
Genau, wir könnten eigentlich weniger arbeiten, aber wir erhöhen natürlich unseren Output und unsere Effizienz dadurch, dass wir die gewonnene Zeit mit weiterer Produktivität anfüllen. Und da lacht das Betriebswirtschaftlerherz erstmal, ja, weil man dann sagen kann, ja, ist ja super, ne, da kommt ja immer noch mehr bei raus. Aber es gibt kritische Punkte daran. Das erste ist, wer soll das alles kaufen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, beispielsweise, die dort produziert werden. Ja, also wenn es nur eine reine Masse von mehr ist, muss man die Frage stellen, ist das überhaupt sinnvoll? Gibt es dafür überhaupt einen Markt?
Eine Marktüberdeckung, ja? Dann nutzt man das auch nicht.
Ne? Eine Übersättigung zum Beispiel. Das zweite ist, was passiert eigentlich mit den Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten müssen? Ja, wir tun immer so, als ob wir heute so eine große Freiheit auch haben und dass heute wir viel selbstbestimmter sind. Das ist in Teilen vielleicht sogar richtig, aber in vielen Teilen auch wieder nicht, weil wir haben den Arbeitsprozess ja mehr und mehr unabhängig gemacht von äußeren Einflussfaktoren. Wenn wir mal zurückgehen, ins Mittelalter beispielsweise, ja, wo es noch kein elektrisches Licht gab, wo es noch keine Heizungen gab.
Keine Klimaanlage.
Gerade in diesen Tagen sehr relevant. Da haben die Menschen weniger gearbeitet. Ja, es gab viel mehr Feiertage und die Feiertage waren tatsächliche Feiertage, an denen Volksfeste stattfanden oder die der Rekreation dienten oder der religiösen Erbauung dienten. Das waren alleine rund 150 Tage. Ja, da wurde überhaupt nichts gemacht. Dann gab es die Tage, wo die Lichtverhältnisse so waren, dass man nur wenige Stunden am Tag arbeiten konnte, egal ob auf dem Feld oder in der Werkstatt. Oder es war zu kalt oder es war zu warm. Sodass wir feststellen können, dass damals viel, viel weniger gearbeitet wurde. Ja. Wohl denn war der Anteil des Arbeitens an der Gesamtlebensdauer höher. Das lag aber nicht daran, dass die mehr gearbeitet haben, sondern die sind nicht so alt geworden.
Ja. Ja.
Heute werden wir uralt und wir haben bestimmte Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten. Das verändert sich im Moment auch nochmal wieder ein bisschen, aber der Anteil der Arbeit an der Gesamtlebenszeit ist kürzer geworden.
Ja.
Deutlich kürzer geworden. Okay. Ja, wenn ich mir heute überlege, heutzutage, also ich nicht mehr, ich werde mit 67 in Rente gehen, aber selbst da habe ich statistisch betrachtet noch eine Lebenserwartung von 14 Jahren, 15 Jahren, ne? Statistisch betrachtet. So, und das war natürlich im Mittelalter komplett anders. Ja, ja. Da war die Lebenserwartung eine andere. Und ich habe studiert. Und ich habe meinen ersten Job angetreten, da war ich 26, ein richtiges Arbeitsbeschäftigungsverhältnis, Studentenjobs mal außen vor gelassen. Ja. Das heißt, vorher, wenn Sie im Mittelalter, Sie haben mit 14 angefangen zu arbeiten, mhm. ja, oder mit 13 oder noch früher. Das heißt, wir haben die Zeitspanne, in der wir arbeiten, hat sich schon in gewissem Rahmen ausgedehnt, aber die Lebenszeit hat sich noch viel mehr ausgedehnt.
Okay.
Und deswegen haben wir ja auch bestimmte Probleme mit unserem Sozialversicherungssystem und die Erhöhung des Rentenalters und so. Das hängt ja alles irgendwo mit daran. Aber was ich sagen will, ist, dass früher halt eben die Arbeit vor allen Dingen dem Broterwerb erstmal diente, aber auch natürlich eine Rolle spielte, so im Sinne von sozialem Status und sozialer Anerkennung, auch so etwas wie Meisterschaft und Kompetenz erleben. Also gerade bei den Handwerkern kann man das ja feststellen, ja, wie kunstvoll bestimmte Sachen gemacht wurden, der Schuster, der Schuhe gemacht hat, oder der Stuckateur, der Decken verziert hat. Das hat damals auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt, was die Bedeutung von Arbeit angeht. Und diese Arbeit hat bei uns in unserer Gesellschaft ja einen starken Bedeutungswandel auch erfahren. Und diese Elemente des Kompetenzerlebens und so weiter, die spielen auch heute noch eine Rolle. Aber häufiger stellen wir fest, dass es zwar immer darum geht, dass die Arbeit einen Sinn machen soll. Ja, das ist ein großes, wichtiges Thema. Aber für viele ist es nach wie vor auch erstmal, das mache ich, um mein Brot
meine zu Miete zu bezahlen, ja, oder meinen Hauskredit oder so. Ist denn das, wir haben jetzt auch ein paar Punkte angesprochen, wie BGM zum Beispiel und also betriebliches Gesundheitsmanagement, Work-Life-Balance hatten wir gerade eben. Sind ja alles Themen, mit denen sich die Unternehmen auch mittlerweile schmücken für neue Bewerber oder die gut etabliert sind in vielen großen Unternehmen. Ist das nicht etwas, was dazu führt, dass wir das Thema oder dass wir deutlich weniger Workaholics und auch Arbeitssüchtige haben in Deutschland?
Also ja, das gehört heute zum guten Ton und zu einem modernen Unternehmen, dass man sagt, wir achten auch auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das hat vielfältige gute Gründe, das ja auch zu tun. Ja, also die Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ja auch ein Invest in das Betriebskapital, was man sozusagen hat. Ja, wobei der Begriff vom Humankapital natürlich schon gewisse negative Implikationen in sich birgt. Also auf der einen Seite wird das gemacht, wird auch angeboten, wird auch betont, dass das wichtig ist. Auf der anderen Seite muss man sich aber die Kulturen der Organisationen anschauen. Und da klaffen Anspruch und Wirklichkeit mitunter ein Stück weit auseinander. Ja. Und wir müssen natürlich auch sagen, die Entwicklung von arbeitssüchtigem Verhalten ist immer geprägt von drei Einflussfaktoren. Ja, das ist der Einflussfaktor der Arbeit selber. Das ist die Person, die arbeitet, und das ist die Umwelt, in der die Arbeit verrichtet wird und die Arbeit stattfindet. Und insofern würde ich Unternehmen auch immer unterstellen wollen, ja, sie haben schon ein Interesse an der Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber am Ende des Tages überwiegen die Controller und überwiegen die wirtschaftlichen Zahlen. Und wenn es drauf ankommt, und im Moment kommt es sehr stark drauf an, dann müssen wir auch damit rechnen, dass bestimmte Dinge, die vom betrieblichen Gesundheitsmanagement her wünschenswert wären, dann doch eher hinten runterfallen. Ja?
Ja.
Dass dann die Arbeit gemacht werden muss, die Arbeit fertiggestellt werden muss. Und wir haben heute immer noch in unserer Gesellschaft mit viel zu vielen Überstunden vielleicht zu tun, beziehungsweise wir haben auch eine Menge Branchen, wo aufgrund der personellen Knappheit, weil diese Jobs keiner machen will, diejenigen, die diese Jobs machen, sehr, sehr stark gefordert und überfordert sind. Und da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Ja, nicht jeder, der viel arbeitet, ist schon ein Workaholic. Weil natürlich haben wir Branchen, die maßlos Überstunden vor sich herschieben. Gehen Sie mal in die Polizei, gehen Sie in die Pflege.
Altenpfleger, ja. Krankenschwestern.
Der ganze Gesundheitsbereich krankt daran, die Sicherheitsbehörden kranken daran. Und das sind keine Leute, die sagen, ja, ich bin so oft auf Station oder ich bin so oft auf der Demo, weil mir das so viel Spaß macht, sondern weil wir einfach viel zu wenig Leute haben und weil wir viel zu viele Einsatzbereiche haben. Das wäre genauso, als wenn wir in der Industrialisierung jedem Proletarier gesagt hätten, ja, du bist Workaholic, weil du 60 oder 70 Stunden in der Woche gearbeitet hast. Das war bei denen schiere Notwendigkeit, um bei den kargen Löhnen überhaupt etwas zu verdienen, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie bestreiten zu können. Das heißt also, die reine Menge des Arbeitens ist auch keine diagnostische Kategorie für die Feststellung, ob jemand arbeitssüchtig ist oder nicht.
Okay, was ist es dann? Also 40, 50, 60 Stunden ist jetzt kein Kriterium. Was ist dann ein Kriterium, dass man sagt, ja, derjenige ist arbeitssüchtig?
Also es gibt in der Tat kein quantitatives Kriterium, wobei natürlich mehr Arbeiten oder viel Arbeiten schon mal einen ersten Hinweis darauf geben könnte. Ja, so wie mehr Trinken oder viel Trinken auch einen Hinweis darauf geben könnte, dass ein Alkoholproblem vorliegt. Wohl denn kennen wir auch den Quartalsäufer, ja, der nur wenige Male im Jahr trinkt, dann aber heftig. Der ist auch ein Alkoholiker. Der ist auch ein Alkoholiker. Also insofern dürfen wir nicht nur auf die reinen Mengen schauen, um beim Workaholic zu bleiben. Was wir immer wieder festgestellt haben, ist, dass der Workaholic häufig jemand ist, der geprägt ist von sehr starken perfektionistischen und leistungsorientierten Wertvorstellungen. Ja, also der will es besonders gut machen, der will es besonders perfekt machen. Das ist ein wichtiges Kriterium. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist auch, dass Anerkennung und Leistung mit Belohnungen assoziiert sind. Also sichtbarer Erfolg spielt für Workaholics häufig eine große Rolle. Oder auch Anerkennung von außen. Das erklärt, warum es so viele Menschen im Pflegeberuf auch gibt, die trotz dieser doch sehr beschränkten Bedingungen zum Teil diesen Job sehr, sehr gut, diese Arbeit sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne machen, weil sie eine gewisse Form von Bestätigung und Anerkennung bekommen von den Menschen, die sie pflegen beispielsweise oder auch von den Angehörigen der Menschen, die sie pflegen. Und es ist ja ganz interessant, dass das Thema Workaholics, wenn man das mal historisch betrachtet, wann ist denn das überhaupt aufgetaucht? Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in den USA erstmals thematisiert wurde und da von Menschen, die in pflegenden Berufen oder in sorgenden Berufen tätig waren. Ja, also eins der ersten Bücher zu diesem Thema war von Wayne Oates, 1970 erschienen. Wayne Oates war Professor für Religionspsychologie, Theologe. In Amerika, und er hat ein Buch geschrieben, eine Autobiografie unter dem Titel Confessions of a Workaholic, Bekenntnisse eines Arbeitssüchtigen. Und er hat im Prinzip seine Arbeit beschrieben und seine Person beschrieben. Und da sind wir ja mitten im seelsorgerischen Bereich, ja, der Pfarrer und seine Schäfchen, die Gemeinde, um die er sich kümmert. Und das hat einen großen Widerhall gefunden in vielen Berufen, die aus einem ähnlichen Umfeld stammen. Sozialarbeiter, Psychologen, Psychotherapeuten, Krankenschwestern, Ärzte und so weiter. Also Menschen, die mit Menschen arbeiten oder Dienst am Menschen verrichten.
Ja, weil das ist ganz lustig, ne? Wenn man, ich habe ein bisschen die Presse auch durchgeschaut zum Thema Arbeitssüchtige und dort ist das Bild, was generiert wird, mit dem Titel ist immer ein Manager, einer mit Laptop, einer am Schreibtisch. Und das ist aber nicht die Berufsgruppe oder nicht ausschließlich die Berufsgruppe, die es trifft.
Absolut nicht. Also das können wir auch ganz klar sagen, auch in den Studien, die wir durchgeführt haben, immer wieder. Es gibt da keine berufliche Spezialisierung. Wir haben das bei Arbeitern und Angestellten genauso wie bei Selbstständigen gefunden. Sie finden das letztlich sogar bei Hausfrauen oder Hausmännern oder Studierenden oder auch Rentnerinnen oder Rentnern. Ja, also letztlich geht es auch darum, dass es Menschen gibt, die halt eben einen ständigen Druck haben, etwas zu produzieren, etwas effizient zu gestalten, erst etwas zu perfektionieren. Und dafür müssen sie noch nicht mal in einem Angestelltenverhältnis sein, ja, um das zu haben. Im Arbeiterbereich haben wir beispielsweise Erfahrungen gesammelt dahingehend, dass es Menschen gibt, die einem ganz normalen handwerklichen, gewerblichen Beruf nachgehen, Tiefbau beispielsweise, ja, die dann Kanalschächte ausheben für Telekommunikationsleitungen. Das machen die 8 Stunden am Tag und danach gehen die dann hin und machen im Namen der sogenannten Nachbarschaftshilfe Hausrenovierungen, Häuser bauen und so weiter. Ich hatte damals im Rahmen meiner Dissertation einen Gesprächspartner, mit dem ich an seinem Wohnort dann einen Spaziergang gemacht habe, während wir uns unterhalten haben. Und der hat mir dann gefühlt bei jedem zweiten Haus gesagt, wo er da überall mitgeholfen hat und dass er mitgebaut hat und welche Probleme es da gegeben hat. Und da wurde mir klar, ja klar, es gibt auch so etwas wie Schwarzarbeit oder es gibt so etwas wie Freizeitarbeit auch. Denken Sie an die ganzen Menschen, die ihre Gärten, Schrebergärten oder sonst irgendetwas in der Art beackern und bearbeiten. Und das kann ich als Freizeitvergnügen machen. Mhm. Ich kann das aber auch, das habe ich in der DIS so genannt, paraberuflich machen. Ja? Also das, okay. Ich mache das so ähnlich. Ich mache das so ähnlich wie meinem Job. Mhm. Und wer sich mal umschaut in seinem Umfeld, der kennt vielleicht auch den ein oder anderen Fall. Die perfekte Innenausstattung, die perfekte Sauberkeit in der Wohnung, in der Küche, der perfekt aufgeräumte Kleiderschrank, der perfekt gepflegte Garten, das perfekt gewaschene Auto, die perfekt aufgeräumte Garage. Ich kann das auch außerhalb des beruflichen Alltags sehr
intensiv. Der kann gerne einmal bei mir vorbeikommen. Aber das macht immer ein spannendes Bild auch, ne? Also das ist nicht, dass auch eine Arbeitssucht bestehen kann, wenn ich grundsätzlich nach meinen 8 Stunden zwar nach Hause gehe, bezogen auf die Stunden, aber dann im Grunde genau in so einer Art und Weise weitermache, wie ich es vielleicht die 8 Stunden vorher gemacht habe.
Genau, das ist dann eher so eine Tätigkeits- oder Aktivitätssucht auch, wenn man das mal so etwas flapsig sagen möchte. Und da kommen wir natürlich zu einer Frage, warum macht das jemand eigentlich? Ja. Warum ist das so stark ausgeprägt, dass es nämlich dann zu dieser Arbeitssucht kommt? Denn Sie können immer ganz schön feststellen, ob Sie arbeitssüchtig sind oder ob Sie nicht arbeitssüchtig sind, wenn Sie ein paar grundlegende Fragen sich beantworten können. Nämlich das erste ist, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mal nichts tue? Mhm. Ja?
Was sollte die Antwort sein?
Naja, es sollte schon so sein, dass man sagt, ich kann das gut aushalten mit mir. Mhm. Ja, ich kann auch gut mal alleine sein, ich kann auch gut mal etwas machen, was nicht unbedingt direkt was produziert. Ich kann eine Langeweile haben. Ja, das ist ja ein großes Problem. Heute stellen Sie sich vor, Sie fahren 3 Wochen in Urlaub und kommen zurück und jemand fragt Sie, wie war's? Und Sie sagen, boah, ich habe mich total gelangweilt oder ich hatte eine große Langeweile, dann sagt jeder, du Armer. Ja? Aber eigentlich, wenn man sich das Wort der Langeweile mal genau anschaut, heißt das ja nur so viel wie, ich habe eine frei verfügbare Zeit gehabt. Und das war früher ein Zeichen für die Philosophen, die Zeit hatten, irgendetwas nachzudenken. Und das war ja eigentlich das produktive Tätigsein. Ja?
Ja.
Der Sklave musste arbeiten. Ja, der musste arbeiten.
Das Zeichen von Reichtum, ne?
Ja, von Wohlstand und Reichtum und auch höherem Status sozusagen. Und deswegen, wenn Sie sich langweilen können und wenn Sie sagen, ich kann das auch gut lassen, ich kann das auch liegen lassen, ich habe das Entspannungsprinzip, ja, ich mache auch so etwas wie Urlaub und das mache ich dann aber auch richtig, ich kann mich distanzieren von meiner Arbeit auch, das fällt mir überhaupt nicht schwer, dann sind das erstmal gute Hinweise darauf, dass Sie möglicherweise andere Probleme haben, aber Sie sind zumindest keine Notfall.
Ja. Wäre die Frage mit dem Alkohol dann noch zu klären. Ne? Aber das war jetzt genau. So die erste Frage. Waren die anderen Fragen so mit da drin? Also ich kann auch was liegen lassen, kann auch mich mal entspannen oder gibt es dann noch weitere konkrete Fragen?
Schauen Sie sich an, haben Sie sowas wie ein Hobby, das Sie aber nicht unter Leistungsaspekten betreiben?
Ja, Marathon lesen, ja. Habe ich gehört, gehört wohl eher zu denen, die dann eher dafür sprechen als dagegen.
Also das hatte ich selber auch im Rahmen eines Coachings mal jemanden, der auch mit Workaholic-Thematik zu tun hatte. Und dann geht es häufig darum, ja okay, was kann man denn eigentlich auch mal machen außerhalb dieses arbeits- und beruflichen ständigen Beschäftigtseins? Und dann war schnell klar, ja früher habe ich gerne Klavier gespielt und das finde ich ganz toll, ist dann aber eingeschlafen wegen Studium, wegen Job und Firma aufgebaut und so weiter und so weiter. Und dann hieß es ja, okay, dann können wir doch mal gucken, geht das? Und es ging. Die Person war sehr wirtschaftlich sehr gut gestellt. Und kurze Zeit später erfuhr ich dann, ja, es gibt einen Flügel im Haus jetzt, ne, einen neuen. Mhm. Alles gut, denkt man, alles super. Ja. Und die Sitzungen gingen auch weiter. Und dann waren wir irgendwann fertig. Und 6 Monate später bekam ich dann eine Einladung für ein Konzert. Aber nicht im Haus, sondern in der lokalen, kleinen, aber immerhin lokalen Stadthalle. Ja, so dass auch da wieder klar war, das wird unter Leistungsanspruch betrieben. Und wenn Sie sich mit den Managern unterhalten, ja, die dann Marathon laufen, das ist ja inzwischen auch ein Klischee. Ja, was machen Sie, um sich fit zu halten? Ja, ich laufe Marathon.
Aber nicht in 4,5 oder 5 Stunden, sondern am besten
ja, und 3. Es muss dann nicht nur der Halbmarathon sein, sondern der Vollmarathon. Und es ist dann auch nicht nur der Bonn-Marathon, sondern es ist der New York-Marathon, der gelaufen werden muss. Und dann geht das gerne auch schon mal noch weiter unter die Decke mit Ultramarathon und was es da alles so an Dingen gibt. Und da merkt man, der Mechanismus ist dann immer wieder derselbe auch. Mhm. Ja?